So, bist du bereit?
Ja, ich glaube schon.
Okay, trink nochmal hier. Das letzte Mal haben wir mit Bier angestoßen, jetzt ist es Kaffee.
Ja, aber mit Kaffee
Das ist ein
stößt man
ziemliches
eigentlich nicht an.
Downgrade.
Finde ich gar nicht.
Nee, okay. Ja, wir haben noch gar nicht so spät.
Ein guter Kaffee ist nicht.
Von der Bettkante zu
Ja.
stoßen.
Und damals, glaube ich, haben wir amerikanisches Bier getrunken.
Ja.
Das ist jetzt auch nicht das Allerbeste der
Na
Welt.
gut.
Na, ich will jetzt nichts,
Hier werden
aber
schon die harten Geschosse
ja.
ausgefahren. So, bevor das jetzt hier in ersten Diskussionen ausartet, nochmal von vorne. Hello, hello oder besser gesagt, hey, hey, so sagt man es in Schweden. Wie bereits angekündigt, ist das hier der zweite Teil meiner Schweden-Doppelfolge. Ich würde dir empfehlen, erstmal den ersten Teil zu hören, das ist die Folge davor. Aber vielleicht hast du das auch längst gemacht, dann kannst du einfach hier bleiben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Hi, mein Name ist Kira und ich sag mal so, zu zweit macht es ja doch ein bisschen mehr Spaß vor dem Mikro und deswegen habe ich mir heute ganz spontan meinen lieben Freund Gregor geschnappt. Wir sprechen heute gemeinsam ein bisschen über Schweden. Eigentlich einmal komplett querbeet. Wir reden darüber, was beim schwedischen Sozialleben so komplett anders läuft als bei uns. Wir reden über rote Schwedenhäuser, über schwedische Unternehmen, schwedisches Essen und, Gregor, aufgepasst, am Ende sogar noch über ABBA.
Oh,
Ja,
spannend.
ne? Okay. Also schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist, Gregor.
Hey, und jetzt probiere ich es. Tak forat jak farfara andalf aftet egen.
Okay, ich bin beeindruckt.
Wer jetzt Schwedisch spricht, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht verstanden haben. Aber ich wollte nur sagen, danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich glaube, das Tak, das haben viele schon in der ersten Folge gehört und wissen, dass es Danke ist. Und ich freue mich, heute mal ein bisschen über Schweden zu plaudern.
Tag, Gregor, schön, dass du dich so gut vorbereitet hast. Ich wollte nämlich eigentlich gerade noch dazu sagen, dass du dich ja eigentlich gar nicht vorbereitet hast,
Wenig.
weil ich dich gestern Abend erst gefragt habe. Also umso mutiger, dich jetzt hier mit mir zusammen vors Mikro zu setzen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe ganz viel recherchiert. Du kannst dich einfach zurücklehnen und wann immer du etwas sagen möchtest, tu's.
Ich bin sozusagen auch Live-Zuhörer des Podcasts. Das
Ja,
ist doch mal auch
oh,
spannend.
das ist schön. Also, Gregor, wir waren ja schon zusammen in Schweden. Wir haben einen dreiwöchigen Roadtrip einmal quer durchs Land gemacht, sind in Deutschland gestartet, dann über den Süden einmal komplett bis hoch in den Norden gefahren. Wenn du an diesen Roadtrip denkst, was ist da so am meisten hängen geblieben?
Definitiv ganz viel Natur. Schon bei der Recherche, als wir uns die Route rausgesucht haben, gab es ja eine Vielzahl an Strecken, die empfohlen wurden. Gar nicht, um an ein Ziel zu kommen, sondern um diese Strecke zu fahren, weil die Landschaft so schön ist, weil man unfassbar viele Seen sieht oder Natur sieht. Das fand ich total beeindruckend und das ist bei mir vor allem hängen geblieben.
Echt witzig, bei mir ist was ganz anderes hängen
Ja,
geblieben.
was denn?
Ich denke immer sofort daran, dass wir unsere ersten Nordlichter auf diesem Trip gesehen haben.
Ja, das stimmt. Aber das war für mich jetzt nicht so ausschlaggebend für den Trip. Das war für mich ausschlaggebend oben für die Stadt und für die Region. Aber da hast du natürlich recht, ja.
Okay. Bist du bereit, dich auf ein kleines Spiel einzulassen?
Ja, immer.
Okay, also du hast einen Stift und einen Zettel, den bekommst du jetzt hier von mir. Und alle, die gerade zuhören, können einfach in ihrem Kopf mitmachen. Wenn du an schwedische Unternehmen denkst, was sind so deine Top 3 schwedischen Unternehmen? Und da geht es jetzt überhaupt nicht darum, wer irgendwie am meisten Umsatz macht, sondern was für dich persönlich deine Top 3 sind, an die du als erstes denkst. Auch in der Reihenfolge das Wichtigste zuerst. Und ich mache auch mal mit und danach vergleichen wir mal.
Fertig.
Okay. Ich habe noch nicht mal meinen Stift gegriffen. Na super. Okay, warte. Ich brauche noch einen kleinen Moment.
Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob das alles schwedisch ist, aber schauen wir mal.
Okay. Fang du mal an.
So, ja, gut, auf der 1, das ist, glaube ich, relativ einfach, IKEA.
Habe ich auch.
Ja. Auf der 2 habe ich H&M.
Habe ich auch.
Und jetzt verlässt es mich schon ein bisschen, also zumindest was einem so als allererstes in den Kopf kommt. Ich habe noch Tiger of Sweden. Es kann aber auch sein, dass das überhaupt nichts mit Schweden zu tun hat, sondern einfach nur
Exquisite.
so heißt.
Ja.
Aber von denen hatte ich mal einen Anzug, der hat mir sehr gefallen und deswegen sind die mir jetzt direkt hier
Okay. Wäre
in
natürlich
den
irgendwie
Sinn
seltsam, wenn die
gekommen.
gar nicht aus Schweden kommen. Ich habe Volvo als drittes.
Oh ja, gut, sehr, ja, sehr naheliegend.
Aber
Ja,
ich muss sagen,
das
meine
hätte mir auch
Familie
in den
fährt
Sinn
auch
kommen
schon
können.
seit Jahrzehnten Volvos, Volven. Da war das irgendwie bei mir ganz klar. Ich würde gerne ein bisschen mit dir über IKEA sprechen.
Ja, gerne.
Also ich habe eine Studie gefunden von YouGov aus dem Jahr 2020. Die haben sich mal angeschaut, wie viele Deutsche mindestens einen Artikel von IKEA zu Hause haben. Was glaubst du, wie viel Prozent sind das?
Prozent von den 80 Millionen Einwohnern jetzt.
Genau, du kannst einfach eine Prozentzahl nennen.
80.
Nee.
So viel nicht?
64.
Ja, okay. Krass.
Aber trotzdem, über die Hälfte, ne, haben irgendwas von IKEA zu Hause. Und wenn man sich jetzt mal Skandinavien anguckt, vor allem Schweden, da ist der Prozentsatz natürlich wesentlich höher. 9 von 10 Schweden, also 90%, haben mindestens einen Artikel von IKEA. In den Nachbarländern Norwegen, Finnland, Dänemark sind es ungefähr 80%. Finde ich schon viel.
Ich hätte jetzt fast gedacht, dass es vielleicht im eigenen Land gar nicht so populär ist wie im Rest der Welt. Das hat man ja manchmal, dass Dinge so Exportschlager sind und dann zu Hause so, ja, das ist nett. So wie bei uns halt Aldi, ne? Das ist überall super, super populär in anderen Ländern und bei uns natürlich jetzt nicht unpopulär. Aber dann ist das ja auch zu Hause ein richtiger Knaller.
Und was glaubst du, kaufen wir in Deutschland am liebsten bei IKEA?
Kerzen.
Okay.
Also ist falsch. aus eigener Erfahrung. Man nimmt immer noch ein paar Teelichter mit. Und,
nee, was wir Deutsche als denk liebstes, mal ein bisschen größer, denk mal in Möbelstücken.
Ja, dann hier dieses Kallax-Regal, würde ich jetzt sagen.
Ich lese mal kurz einen Satz aus der Studie vor.
Oder das heißt, glaube ich, gar nicht mehr. Oder vielleicht heißt auf jeden Fall dieses Regal mit diesen quadratischen Fächern.
Du bist nah dran. Ich zitiere aus dieser Studie. Ich liebe es, denn es ist absolut Klischee. Also, die beliebtesten IKEA-Produkte in Deutschland sind Lager- und Organisationsartikel, wie Schuhregale, Schränke und andere Kreationen, die helfen, die Ordnung in den Sachen zu behalten. Oder? Wir lieben es ordentlich.
Dazu sagen, wir haben so ein Ordnungsregal sogar im Keller stehen.
Ja. Hast du schon mal was vom IKEA-Effekt gehört?
Irgendwie ja, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber vielleicht. Also wenn du es mir erzählst, vielleicht sage ich dann, oh ja, das kenne ich, aber...
Okay, es ist ein psychologisches Phänomen, das 2009 durch den Wissenschaftler und Harvard-Professor Michael Norton geprägt wurde. Und ich lese mal kurz die Definition vor. Der IKEA-Effekt beschreibt das psychologische Phänomen, dass Menschen Objekte, die sie selbst zusammengebaut haben, als wertvoller einschätzen als vergleichbare Objekte, die sie fertig gekauft haben. Dieses Phänomen wurde nach IKEA benannt, da Kunden durch das Zusammenbauen der Möbel eine stärkere Bindung zu den Produkten entwickeln. Und ganz ehrlich, das ist schlichtweg genial. Du hast ja quasi zwei positive Effekte als Unternehmen. Erstens, du kannst dir den Aufbau sparen. Die Leute übernehmen den Aufbau gerne freiwillig und haben gleichzeitig noch eine engere Beziehung zu dem Produkt am Ende.
Ich glaube, bei mir löst es das Gegenteil aus.
Echt? Hass? Ja. Nein, ich hasse. Du hast unseren Kleiderschrank,
nein,
und Küche.
Aber für mich ist dann, weil irgendwas ist immer, dann haut man doch mal an der Seite irgendwo. Gut, wenn man natürlich so ein bisschen was dran haut. Beispiel unsere Küche, wo ich mich ein bisschen versägt habe.
Da fehlt leider zwei Vierecke in der Platte.
Aber irgendwie denke ich mir so, oh Gott, jetzt habe ich das zusammengebaut. Naja, gut, dass es hält und steht. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur die Ausnahme.
Ja, ich habe mal was bei eBay Kleinanzeigen verkauft von IKEA, was ich vorher sehr mühsam selber zusammengeschraubt habe. Und das war auf jeden Fall ein Gedanke, den ich hatte, dass ich mir dachte, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt. Ich will da jetzt mehr als 10 Euro für bekommen.
Ja, okay. Ja. Ich hätte übrigens mein erster Gedanke beim IKEA-Effekt wäre gewesen, dass immer etwas übrig bleibt.
Stimmt. Ich hatte auch schon mal was fehlte, aber meistens bleibt was übrig, ne?
Ich glaube, die machen auch immer so bei diesen Holzsticks und Schrauben, machen die mal ein paar mehr rein, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
Aber ich finde das krass, dass die auch immer so, also mittlerweile so ganze Schraubenzieher und so dazugeben.
Ja. Wir haben, glaube ich, bestimmt 55 IKEA-Imbusschlüssel hier rumfliegen.
Also wenn jemand einen braucht, meldet euch. So, wir haben ja beide noch H&M aufgeschrieben. Da möchte ich gar nicht jetzt so großartig drauf eingehen. Aber ich habe eine Sache. Es gibt nämlich ein großes Missverständnis, was ich schon immer gegenüber H&M hatte. Und vielleicht hast du das auch. Und das möchte ich jetzt einmal auflösen. H&M heißt übersetzt was?
Hennes und Mauritz.
Richtig. Und was glaubst du, was bedeutet das? Oder was?
Ich dachte immer, das sind von den ganz ursprünglichen Gründern, die wahrscheinlich Vornamen sind.
Oder die Nachnamen, ne?
Ja, auf jeden Fall die Namen, genau.
Das dachte ich nämlich auch immer.
Ist aber völlig falsch.
Ich habe herausgefunden, dass das nicht korrekt
ist. Sind die Kinder von
den
Gründern?
Nein, das sind vielleicht auch gar keine Namen. Also, ursprünglich waren das zwei unterschiedliche Unternehmen. Das eine für Damenbekleidung, das hieß Hennes. Und Hennes heißt auf Schwedisch übersetzt so viel wie für sie. Also, dass man direkt checkt, Damenbekleidung. Und der andere, das war ein Jagd- und Angelausstatter namens Mauritz Witfors. Und daher kommt eben dieses Mauritz, das ist sein Vorname, und dieses Hennes, dieses für sie. Und ja, so ist H&M entstanden, der Name.
Interessant.
Ne?
Kriegt man aber nichts mehr zum Angeln.
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Wusstest du denn aber, dass die Schweden nicht auch nur Möbel können, sondern dass das eine richtige kleine Erfindernation ist?
Ja, Gregor, ja? Das steht hier bei mir auf dem Zettel.
Ja gut, dann wusstest du das ja
das
schon, oder? Dann weißt du es, ja.
Ja,
ich habe nämlich mir dann, als du mich gestern mit dieser Einladung zur Folge überrascht hast, mir doch noch ein paar interessante Daten und Fakten angeguckt. Die Schweden sind tatsächlich Europas Erfindermeister. Noch vor den Deutschen haben die meisten Patente pro Kopf.
Okay.
Eigentlich galt ja immer Deutschland als das Land der Erfinder, der Dichter und Denker und irgendwie ganz, ganz toll. Nein, die Schweden reichen pro Kopf die meisten Patente Europas ein, um neue Dinge zu erfinden.
Ah, okay. Möchtest du noch mehr dazu erzählen, oder?
Ich wollte jetzt mal gucken, was du so herausgefunden hast.
Okay,
ich habe drei ganz spannende Erfindungen, die aus Schweden kommen, die jeder kennt.
Aha.
Aber jetzt gucken wir mal, was du denn so herausgefunden hast.
Ich habe nämlich auch welche aufgeschrieben.
Du hast welche, okay.
Wollen wir nacheinander sagen, was wir haben? Fang du mal an.
Ich habe den Herzschrittmacher.
Ha, okay, geil.
Du auch?
Nee, den habe ich noch so als Goodie.
Ah ja, okay.
Aber da habe ich keine weiteren Infos zu.
Was hast du?
Ich habe etwas, Moment, ich muss mal ganz kurz.
Du hast es gekauft?
Wir haben es gekauft.
Und wir wussten das vorher nicht, dass das eine schwedische Erfindung ist? Ah, das habe ich auch auf der Liste. Ja, das habe ich auch auf der Liste.
Was
ja.
halte ich in meiner Hand?
Ein Tetrapack.
Richtig, eine Oatly. Ja. Unsere Lieblingshafermilch.
Gut, Oatly haben sie jetzt nicht erfunden, aber den Tetrapack.
Genau,
haben sie
das Tetrapack als, als Patent, als Produkt, haben die meisten von uns wahrscheinlich im Kühlschrank. Ich habe noch den 3-Punkt-Sicherheitsgurt von Volvo.
Ah, auch sehr.
Ja. Das finde ich total interessant, weil das war damals wirklich eine bahnbrechende Technik in Bezug auf Sicherheit in Autos. Und eigentlich kennt man das ja so, wenn jemand etwas erfindet, was es so noch nicht gab, dann meldet man möglichst schnell ein Patent an, damit man das auch für sich behält. Volvo hat aber gesagt, das ist so wichtig in Bezug auf Sicherheit, das geben wir frei. Und das hat sich dann tatsächlich bei allen anderen Autoproduzenten durchgesetzt, bis heute. Gut, was hast du noch?
Das Dynamit.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Von Herrn Nobel.
Sehr schön. Ich habe noch Bluetooth. Wurde von Ericsson, also man kennt es ja von Sony Ericsson, erfunden. Und ein kleiner Fun-Fact, warum das Bluetooth heißt, das geht auf den Wikingerkönig Harald Blauzahn zurück.
Der damals schon so einen Player hatte.
Genau, ja. Der hatte da schon so einen kleinen MP3-Player immer dabei gehabt.
Ja.
Ich glaube, wir könnten jetzt noch sehr lange so weitermachen. Es gibt unzählige schwedische Erfindungen. Was es aber so schön zusammenfasst, ist, finde ich, der Nobelpreis, der ja auch eine schwedische Erfindung ist, von Alfred Nobel. Aber weißt du, wie dieser Preis entstanden ist? Wie das alles zustande kam?
Tatsächlich gar nicht. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer, von dieser Dynamitgeschichte dann rüberzukommen zu Literatur, Frieden, Physik. Also das gibt es ja in so vielen Kategorien.
Genau, ja.
Und ich glaube, der Friedensnobelpreis und der Literatur sind ja so ein bisschen die Prestigedinger. Aber ich weiß nicht, wie das zustande kam.
Also dieser Alfred Nobel war ein sehr vermögender Mann. Und er hat in seinem Testament festgelegt, dass wenn er mal stirbt, dass sein Vermögen in eine Stiftung fließen soll. Und die Zinsen von diesem Vermögen, die sollen an diejenigen ausgezahlt werden, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet
das
haben.
Ist ja cool.
Und das hat er direkt auch schon, wie du schon gesagt hast, in diese Kategorien Physik, Chemie, Physiologie, Medizin, Literatur und Friedensbemühungen unterteilt. Und alle Kategorien werden in Stockholm verliehen, außer der Friedensnobelpreis, der wird in Oslo verliehen.
Ah, warum, weißt du, warum das ist?
Das weiß ich nicht. Ich war aber jetzt vor 2 Wochen in Stockholm und in Gamlastan, also der Altstadt, das war ja früher so das Herz auch, Stockholms, da ist mitten auf dem Marktplatz, also das ist eigentlich das zentralste Gebäude der ganzen Stadt in Stockholm, ist das Nobelpreismuseum.
Oh.
Ich war nicht drin.
Aber spannend.
Aber spannend, ja. Als nächstes würde ich gerne ein bisschen über das schwedische Sozialleben sprechen, denn vieles läuft wirklich komplett anders als bei uns in Deutschland. Und die eine Sache, die, da kann man durchaus drüber streiten. Und ich habe mir in der Vorbereitung mal Gedanken darüber gemacht, was wohl deine Meinung dazu ist. Und ich bin der Meinung, ich kenne dich sehr gut und ich habe trotzdem keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung du da gehen würdest. Also, in Schweden gibt es das sogenannte Öffentlichkeitsprinzip oder auch Offenheitsprinzip. Die Übersetzungen gehen da so ein bisschen auseinander. Das bedeutet, dass Bürger und Bürgerinnen das Recht haben, bei Behörden und Ämtern Einsicht in Akten und Dokumente zu nehmen. Und das gilt wirklich für fast alles. Damit einher geht eine sogenannte Gehaltstransparenz. Und das ist wirklich spannend. Du kannst in Schweden das Einkommen und die Vermögenswerte von jedem und jeder öffentlich einsehen. Also von deinen Freunden und Freundinnen, von deinen Nachbarn und Nachbarinnen, von deinen Arbeitskollegen, einfach von allen. Wie fändest du das, wenn es das auch in Deutschland gäbe?
Also ich kenne das, ich habe davon schon mal gehört. Und auf der einen Seite finde ich das tatsächlich total gut, weil wir das alle kennen, dieses Prinzip, werde ich fair bezahlt, werden Leute gleich bezahlt. Also gerade in einem Unternehmen, da haben wir ja in Deutschland auch ähnliche Gesetze erlassen, die ab einer gewissen Größe, darf ich wissen, was mein Gegenüber in der gleichen Position verdient und werde ich fair bezahlt. Super kompliziert alles, macht auch kein Mensch. In Schweden kann einfach niemand, kein Unternehmen hingehen und sagen, Person X und Person Y zahle ich unterschiedlich, weil die schlecht verhandelt haben oder was weiß ich. Es ist natürlich, wenn man es aufs ganze System betrachtet und ich bei meinem Nachbarn gucken kann und bei der Lehrerin und was weiß ich, auch irgendwo denkt man sich sehr ein Eingriff in die Privatsphäre. Mhm. Aber ich glaube, das denken nur wir, weil wir so ein Riesentheater um das Thema Gehalt machen.
Das habe ich mir nämlich auch so gedacht. Das ist so ein Tabuthema noch. Also ich habe das Gefühl, das bricht mittlerweile so ein bisschen auf. Und ich kenne auch die Gehälter von meinen Freunden und Freundinnen zum Teil. Aber ich würde da auch nie einfach so nachfragen. Also wenn, dann haben die mir das mal erzählt. Aber ich würde jetzt nicht einfach so sagen, sag mal, was verdienst du denn eigentlich?
Ich weiß jetzt nicht, ob die Schweden dadurch auch total offen darüber reden. Oder ob man so im Geheimen abends im Keller dann nochmal in diese Transparenzliste guckt und sagt, was verdient der denn? Aber was ich mal gelesen habe, ist, dass die Schweden deswegen etwas demütiger mit so zur Schau stellen sind. Also selbst wenn die viel verdienen, dann stellen die sich nicht die zwei Porsches vor die Haustür und leben im Überkonsum. Ich weiß nicht, ob das dann auch mit dieser Transparenzgeschichte zu tun hat. Ich glaube aber ein bisschen schon. Und das wiederum finde ich auch einen sehr schönen, positiven Effekt.
Also ich habe nochmal geguckt, wie man das überhaupt herausbekommt. Also das Finanzamt veröffentlicht einmal im Jahr so eine Liste. Das ist wie so ein Telefonbuch. Ich glaube, das gibt es sogar auch noch in ausgedruckter Form. Aber du kannst da auch einfach anrufen. Also du bekommst
ein Telefonbuch, da steht jeder schwedische Name drin.
Also und so habe ich es gelesen. Okay. Aber die modernere Weise, und so funktioniert es im Alltag eigentlich, du kannst da anrufen und dann bekommst du einfach telefonisch Auskunft. Das finde ich so verrückt.
Sehr spannend.
Und ich habe da noch einen Artikel zugefunden, einen Spiegelartikel, den fand ich sehr lesenswert. Der hat die Überschrift, mal kurz das Gehalt des Nachbarn checken. So ein bisschen, wie du gerade gesagt hast. Ich würde daraus gerne mal einen kurzen Abschnitt vorlesen, weil es dieses ganze Prinzip irgendwie so ein bisschen klarer macht. Also, tatsächlich hat jeder Schwede eine Personalnummer, die sich aus seinen Geburtsdaten und vier darauf folgenden Ziffern zusammensetzt. Gleich nach der Geburt schmiedet das Finanzamt eine unzertrennliche Einheit aus Mensch und dieser Nummer. Und danach gilt, was auch immer ein Schwede tut, wohnen, kaufen, Autofahren, Videos leihen, heiraten, sterben, stets wird alles auf dieser Nummer registriert. Ja, und diese riesige Datenflut, die sich daraus ergibt, die landet dann auf einem Zentralrechner des Finanzamtes. Also das finde ich schon irgendwie, also zum einen auch, also für mich ist das fast so ein Zukunftsszenario, dass ich das Gefühl habe, ich bin auch irgendwann nur noch eine Nummer und alles, was ich tue, wird zentral irgendwo gespeichert. Das wiederum macht mir ein bisschen Angst, wenn ich darüber nachdenke. Das finde ich irgendwie nicht, keinen schönen Gedanken. Ich will vielleicht auch ab und zu mal die Möglichkeit haben, etwas zu machen, was vielleicht nicht ganz korrekt ist, was vielleicht auch nicht jeder wissen soll, und das möchte ich für mich behalten können.
Ja, das verstehe ich. Und trotzdem finde ich es irgendwie gut. Ich mag irgendwie die sind aufgeräumt, das ist alles, das läuft fair. Das ist jetzt auch nicht, also gefühlt, so Überwachungsstaat, an jeder Ecke steht ein Polizist und guckt böse auf mich, sondern nee, du bist hier registriert und wir sind ganz fair miteinander. Vielleicht ist es in manchen Bereichen ein bisschen übertrieben, übergriffig, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich gut, dass man einfach als Gesellschaft und als ein Miteinander sich auch so verhält und nicht bei jeder Kleinigkeit direkt sagt, nee, das muss ich jetzt, das aber jetzt für mich und Geheimniskrämerei. Also klar, gibt's auch
ein bisschen Geheimniskrämerei.
Ja, ein bisschen, hast du völlig recht. Ich glaube, das ist auch in Schweden noch möglich. Ich glaube, da kann man auch mal bei Rot über die Ampel gehen oder da kannst du auch mal irgendwie dir einen über den Durst trinken und auch mal jemanden irgendwie. Ja, also
alles,
ich glaube, ganz so gläsern bist du dann auch nicht in Schweden. Und irgendwie finde ich es aber trotzdem ganz gut.
Mhm. Dieser Artikel, und dann höre ich auch auf, aus diesem Artikel zu zitieren, hatte noch eine ganz spannende Ansicht. Da wurde gesagt, dass wir Deutschen, wenn wir das hören, ganz schnell so an Big Brother-Szenarien denken und das Gefühl haben, von oben guckt jemand auf uns, permanente Beobachtung, Kontrolle. Und die Schweden und Schwedinnen ihren Staat aber eher als kleine Schwester sehen, ungefährlich und hilfsbereit.
Was eigentlich eine sehr schöne Vorstellung ist.
Ja, ist auch so ein Mentalitätsding dann am Ende, ne? Und ich habe noch gelesen, wenn du dich jetzt tatsächlich irgendwie bedroht oder verfolgt fühlst, gibt es die Möglichkeit, deine Daten anonymisieren zu lassen. Und das Königshaus muss seine Daten natürlich auch nicht offenlegen.
Oh, das wiederum finde ich nicht gut.
Ja, die machen das zum Teil freiwillig, aber die müssen das grundsätzlich per Gesetz erstmal nicht. So, und jetzt ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil, den dieses ganze Öffentliche mit sich bringt, das ist die Steuererklärung. Die kann man in Schweden nämlich innerhalb von 2 Minuten erledigen. Das Prinzip lautet, richtig machen soll leicht sein, falsch machen soll schwer gemacht werden. Und deswegen schickt dir das Finanzamt einfach eine komplett fertig ausgefüllte Steuererklärung. Da musst du einmal drüber lesen. Und dann kannst du einfach eine SMS schicken, wo einfach irgendwie steht, passt alles soweit. Und das ist deine Steuererklärung.
Ich glaube, ich ziehe nach Schweden.
Das ist großartig, oder?
Ja.
Also das hat mich fast emotional berührt.
Also das ist ja hier das genaue Gegenteil.
Ja, echt. Und dieses ganze Transparenzding, das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch die Gesellschaft. Anderes Beispiel, zum Beispiel Kfz-Kennzeichen. Es gibt eine Hotline, da kannst du einfach anrufen und fragen, Entschuldigung, wem gehört denn das Fahrzeug, das zu diesem Kennzeichen gehört? Und dann bekommst du auch sofort Auskunft. Also es ist einfach eine ganz, ganz andere Art und Weise, miteinander als Gesellschaft zu leben.
Wow.
Das ist jetzt ein richtiger Hardcut. Von Steuern zu roten Schwedenhäusern. Ich finde ja, die prägen dieses Landschaftsbild total. Und sie sind ja auch wirklich überall, ne? Als wir durch Schweden gefahren sind mit unserem Bulli, wir hätten uns vorher nicht vorstellen können, dass es wirklich so viele rote Schwedenhäuser gibt. Und
man denkt immer so ein bisschen Klischee, die Bilder.
Ja, genau.
Da haben sie sich das eine rote Haus rausgesucht. Nee, wirklich, ich glaube, ich würde fast sagen, 3/4 mindestens aller Häuser, die wir da so gesehen haben, hatten dieses klassische Rot.
Mindestens. Es gibt sie auch in anderen Farben, aber der Baustil und so
ist
sehr, sehr ähnlich. Und damit ihr, die gerade zuhört, auch ein Bild vor Augen habt, habt ihr bestimmt eh. Aber ich beschreibe jetzt einfach nochmal so ein typisches rotes Schwedenhaus. Das ist ein rot angestrichenes Holzhaus. Es hat meistens Sprossenfenster mit weißen Fensterrahmen. Oft gibt es noch eine kleine Veranda vor der Tür. Und um das Haus herum nochmal so ein weißes Geländer. So würde ich sagen, ist das typische Schwedenhäuschen.
Ja.
Was löst das in dir aus?
Das Gefühl, in Schweden zu sein.
Okay.
Also für mich, ich verbinde das einfach wirklich ganz, ganz klar mit Schweden. Und auch wenn man das mal irgendwo anders sieht, dann denkt man sofort, ach, das ist ein Schweden-Fan.
Aber was für Gefühle, wenn du dieses Haus vor dir hast, was fühlst du dann?
So ein bisschen Ruhe, Entspannung, so eine Heimeligkeit. Irgendwie Gemütlichkeit. Vielleicht hast du noch einen Kamin drin an. Also sowas irgendwie in die Richtung.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, sehr lieblich, charmant, gemütlich, einladend, heimelig.
Heimelig, ja. Das finde ich auch. Ja.
Auch irgendwie naturverbunden. Man stellt sich dieses Haus immer automatisch, finde ich, irgendwie zwischen so ein paar Birken an so einem See, an so einem lauen Sommertag vor. Ja, bisschen Bilderbuch, darf aber auch sein. Und ich erinnere mich noch, als wir dann mit unserem Bulli durch Schweden gefahren sind. Wir lieben das ja, irgendwie alles Mögliche groß und klein zu recherchieren. Mhm. Ne? Dann haben wir irgendeine Frage und irgendwie kam dann auch diese Frage auf, warum gibt es
warum
denn überhaupt...
Warum sind die alle rot?
Warum sind die rot? Warum sehen die so aus, wie sie aussehen? Und weil wir das ja zusammen rausgefunden haben, habe ich mir überlegt, dass du uns das jetzt einfach mal erklärst.
Ja, ich weiß das auch
noch. Dass ich mal eine kleine Laberpause hier habe.
Ja, das ist total spannend, weil das hat 2 Gründe. Und tatsächlich, man bezeichnet das ja heutzutage wirklich als Schwedenrot. Aber eigentlich ganz hochoffiziell heißt die Falunrot, weil diese Farbe in der Stadt Falun in der Region Dalarna entstanden ist. Da gab es nämlich eine Kupfermine.
Mhm.
Und diese Kupfermine hatte ein Nebenprodukt. Und mit diesem Nebenprodukt, was sehr reich an Eisen, Kupfer, Zink, Blei, also alles, was man auch so ein bisschen mit dieser Farbe verbindet, wir kennen das ja auch, Rost hat ja auch so eine rötliche Farbe, das sind alles so chemische Produkte, die haben diese Farbe einen haltbaren Farbpigment verliehen, sodass diese Farbe einfach beständiger war und vor allem besser gegen Witterung zu nutzen war. Also diese Häuser, wenn du dieses Holz von den Häusern mit dieser Farbe einpinselst, dann hält das Holz länger. Dann ist es, und gerade in Schweden, wo es im Winter ja auch mal kälter wird, nicht so anfällig für Frost, für Regen, für Schnee. Das ist der eine Grund. Aber der zweite Grund, und den finde ich viel, viel spannender, ist, dass die Schweden einfach auf diese Farbe total abgefahren sind, weil sie dem europäischen Adel nahe gekommen sind. Denn man kannte ja aus Mitteleuropa und aus den großen, prunkvollen Herrenhäusern und Co. diese roten Backsteinhäuser. Mhm. Und dieses rote, das Rot dieser Backsteine ähnelt halt dem Falunrot. Und deswegen haben die Schweden gesagt, das ist ja super. Das heißt, wenn ich mein olles Holz jetzt ein bisschen mit diesem Falunrot anstreiche, dann sieht das ja so aus, als hätte ich
ein
Adelshaus. Und ganz lustig finde ich, dass es ja dann über all die Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte, sich ja eigentlich dann wieder gedreht hat. Und mittlerweile möchte man dieses Schwedenrot wieder nachmachen. Oder sein Haus und vor allem sein Holzhaus eben in diesem Schweden-Look haben, weil man das so schön findet. Obwohl es im Ursprung eine Abkupferung von dem Backstein war.
Also ein Wortspiel, Abkupferung.
Die Abkupferung, genau.
Und es ist sogar noch abgekupfert. Kupfer drin. Ja, ist ganz witzig, ne? Früher hat man irgendwie nach Wohlstand und Reichtum gestrebt und heute in so einer Überflussgesellschaft sehnt man sich häufig nach dem Einfachen. Und deswegen löst dieses Schwedenhaus bei uns auch so schöne Gefühle aus, weil es einfach und simpel und
es gut passt ist. Halt auch total super in dieses Land. Wir waren ja auch noch in einer sehr schönen Zeit, in der Herbstzeit da. Dann hat man die bunten Blätter, das geht von noch ein bisschen grün über dieses Orange-Gelb und dazwischen diese roten Häuser, das ist einfach ein ganz toller Look.
Oh, und dann so ein leichter Wind und die Birkenblätter, die wiegen sich so im Wind. Oh, ist das schön. Oh, und dann will ich über so einen Steg rennen, so einen Holzsteg, der ganz weit ins Wasser ragt und dann will ich so springen und meine Knie in die Hand nehmen und so eine Arschbombe machen.
In den See?
Ja,
das möchte ich tun. Das ist in Schweden auch nicht so schwer.
Ja. Land der Seen. Eine kleine Ergänzung noch. Falls ihr mal bei Schweden und Schwedinnen zu Hause eingeladen seid, ganz wichtig, es gilt ansonsten als ultra unhöflich, immer die Schuhe ausziehen.
Oh, ist ja auch vernünftig.
Ja, aber ich finde, also...
Ich
mag das nicht, wenn ich irgendwo hinkomme und ich werde darauf hingewiesen, jetzt aber bitte Schuhe ausziehen. Ich mache das, weil ich ein höflicher Mensch bin, aber ich finde es ganz schlimm, wenn man mir das sagt.
Ich glaube aber, weil es in Deutschland eben viele Leute echt nicht machen und das gerade, wenn irgendwie mehrere Leute eingeladen sind, als selbstverständlich ansehen, mit den Schuhen durch die Wohnung zu laufen. Und wenn man jetzt auch noch in Schweden ist, Land der Seen, hast du selber schon gesagt, dann ist da alles matschig und usselig und dann läufst du da mit deinen Schlammschuhen durchs Haus. Ich finde es okay. Ich finde es richtig.
Gut, dann aber auch immer bitte schöne Socken tragen.
Das stimmt.
Du darfst jetzt noch mal raten. Ich habe auch das Gefühl, in jedem Satz lasse ich dich ja einmal raten. Aber ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Es gibt in Schweden im öffentlichen Raum etwas, das wird extrem oft und extrem gerne von Touris geklaut. Was könnte das sein?
Och, also ja, dann wahrscheinlich eher irgendwas in den Städten, würde ich jetzt mal tippen. Jetzt nicht irgendwie so ein falunroter Straßenholzpfahl. Vielleicht, und das habe ich aus deiner ersten Folge hier zu Schweden, vielleicht diese Lichter, die es da gibt, diese Kerzen.
Mashallah.
Ja, das vielleicht.
Jetzt schon wieder. Mashallah verfolgen mich. Oh, Hilfe.
Das würde ich jetzt tippen.
Eine Folge ohne Mashallah. Nein. Es sind die schwedischen Straßenschilder mit dem Elch drauf. Das sind diese Dreiecke mit dieser roten Umrandung. Die sind innen gelb und die haben dann so einen schwarzen Elch da drauf. Und das ist wohl irgendwie das Souvenir. Vor allem die Deutschen, die fahren darauf ab. Sieht man ja, finde ich, in den Touri-Shops auch immer, dass dann so kleine Schlüsselanhänger mit diesem Straßenschild oder Magneten, Tassen, alles. Ja, und die werden eben in Original auch sehr gerne geklaut. Ich persönlich würde euch davon abraten. Denn es gibt eine hohe Geldstrafe und teilweise sogar eine mehrtägige Freiheitsstrafe. Denn verschwundene Warnschilder erhöhen natürlich die Kollisionsgefahr zwischen Wild und Autos. Das ist saugefährlich. Und fast jeder zweite tödliche Verkehrsunfall in Schweden ist ein Elchunfall.
Glaube ich. Weißt du, wie viele Elche es in Schweden nämlich gibt?
Nein. Oh, das weißt du?
Ja.
Du hast ja doch recherchiert.
Ein bisschen, ja.
Sag mal.
400.000.
Wow.
Man könnte sich also vorstellen, wenn man all diese Elche nimmt,
ja,
könnten die gemeinsam eine relativ große Stadt bewohnen.
Irgendwie nett.
Aber 400.000 ist halt schon echt wirklich viel. Und klar, aber wir sind ja auch, als wir da gefahren sind, haben wir ja mal eine Elchmutter, glaube ich, mit dem...
Eine Elchkuh mit ihrem Jungen, ne?
Mit dem Jungen, ja, gesehen. Und eigentlich auf jeder Landstraße hast du dieses Schild ab einem gewissen Punkt, Achtung, hier sind halt Elche unterwegs.
Ich habe übrigens online noch einen Artikel zu dem Thema gefunden und ich fand den Gedanken irgendwie ganz witzig. Ich lese mal kurz vor. Die Schweden erkennen deutsche Wohnmobile schon von Weitem, am Elchaufkleber. Sie finden diese Marotte befremdlich. Niemals würden sie auf die Idee kommen, sich eine Elchsilhouette ans Heck zu kleben. Denn die meisten Schweden mögen keine Elche und das aus gutem Grund. Die bis zu 600 Kilo schweren Tiere, so knuddelig sie mit ihrer überhängenden Oberlippe und den schlaksigen Läufen auch aussehen, gelten als stur und wehrhaft. Sie bleiben auf der Straße einfach stehen. So, ich kürze jetzt mal ein bisschen ab. Elche haben eben keine Angst vor Autos und deswegen wird einem in diesem Artikel empfohlen, auszuweichen. Normalerweise kennt man das ja, wenn wild auf der Straße ist, dass man einfach geradeaus weiterfahren soll. Bei Elchen soll man das nicht tun. Ich habe das auch nochmal nachrecherchiert. Auch der TÜV Olpe bestätigt das und sagt, wenn man in Schweden ist, Leute, einem Elch müsst ihr ausweichen. Die sind bis zu 700 Kilo schwer.
Das ist ja wie ein Kleinwagen, der dann da steht.
Aber das finde ich voll die wichtige Info. Ich hätte das intuitiv einfach aus der Fahrschule, weil ich das anders kenne, anders gemacht. So, und weil ich ja eben schon gesagt habe, dass man dafür auch ins Gefängnis kommen kann, wenn man diese Straßenschilder klaut, möchte ich dich einmal raten lassen. Was glaubst du, warum sagt man zu einem Gefängnis auch hinter schwedischen Gardinen sein?
Oh, stimmt, das sagt man.
Ja.
Vielleicht, weil die Schweden ja so offen und tolerant und transparent sind, dass es früher gereicht hat, dass die Gitter Gardinen waren, weil die auch nett waren und nicht ausgebrochen sind.
Netter Gedanke, aber falsch.
Nee, dann noch weiß ich es nicht.
Also, der schwedische Stahl galt früher als besonders stabil. Darum wurden die Gitter von den Gefängnisfenstern oft aus diesem schwedischen Stahl gemacht. So, und geckhalber hat man dann gesagt, das sind die schwedischen Gardinen, diese schwedischen Gefängnisgitter.
Ja, ne? War genau das Gegenteil von dem, was ich
dachte. Ja, genau. Aber dein Ansatz war schöner.
Ja.
So, neues Thema. Wir gehen jetzt zusammen in den schwedischen Supermarkt. Da waren wir auch zusammen schon ein paar Mal. Grundsätzlich lieben wir es ja, in Supermärkte in anderen Ländern zu gehen. Hast du noch irgendwas in Erinnerung? Was verbindest du mit dem schwedischen Supermarkt?
Vor allem eine riesengroße Süßigkeitenauswahl.
Ja,
das fand ich total krass. Und ich meine, du hättest mir damals im Urlaub gesagt, dass es auch irgendwie einen Süßigkeiten-Tag gibt, wo man irgendwie dann...
Das ist, glaube ich, in Norwegen.
Ach so, okay, nein, das gehört hier nicht rein. Nein. Das ist in Schweden, aber zumindest gibt es in Schweden auch sehr viele Süßigkeiten.
Meterlange Regale, und zwar immer diese, die man sich selber nehmen kann. Ne?
Selber zum Nehmen, aber auch bei den, also ich meine, gut, Lakritz ist ja sowieso ein skandinavisches Ding, da gibt es, glaube ich, gefühlt einen ganzen eigenen Raum manchmal, je nachdem. Und mir ist aufgefallen, aber das liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass wir eben den Roadtrip gemacht haben, aber auch, dass es halt zum Teil dünn besiedelt ist, das Land. Wenn man dann mal einen Supermarkt hat, dann sind die meistens sehr, sehr groß, weil sie, glaube ich, eine sehr große Region abdecken und dann auch ein großes Sortiment haben. Oder eben irgendwo im Nirgendwo dann auch mal gerne so einen ganz, ganz, ganz kleinen. Aber so, wir kennen das ja, so diese mittelgroßen Dinger auch in jetzt nicht immer nur in der Hauptstadt, in der Großstadt, die so ein bisschen was von allem haben. Nee, da ist mir aufgefallen, entweder wirklich super groß oder super klein.
Oder super klein. Ich liebe die Kleinen, aber auch, die sind ja dann, meistens haben die gar nicht weniger Sortiment, sondern es ist einfach proppe vollgestopft und die haben dann jedes Teil nur so ein- oder zweimal, anstatt alles so 50 Mal. Ja, also ich war jetzt ja auch vor 2 Wochen in Stockholm, wiederhole ich zum erneuten Male. Und da sind mir 2 Produkte besonders aufgefallen. Das erste ist Käse aus der Tube. Ne, das kann man sich vorstellen wie so eine Tomatenmarktube, nur in etwas dicker, ungekühlt. Und das gibt's wirklich in allen Geschmacksrichtungen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Gouda Salami, Käse Garnele, blaue Schimmelkäse, Cracker habe ich gesehen, Brie mit Bacon, also ja.
Aber gab es neben Käse nicht gefühlt, das ist mir nämlich mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, alles aus der Tube? Ja. Gab es nicht auch einfach eine Schrimpscreme aus der Tube, einen Schinken aus der Tube?
Ja, Kaviar aus der Tube.
Alles war irgendwie aus der Tube, das weiß ich noch. Und ich hatte mir noch gedacht, wahrscheinlich, um das haltbar, irgendwie alles haltbar zu bekommen.
Witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich eine Erklärung.
Aha, ja, dann erzähl mal.
Ich habe ein Foto von diesen Tuben auf Instagram gepostet und eine Followerin aus Norwegen hat mir geschrieben, sie sagt, wir haben diese Tuben auch in Norwegen, aus dem Grund, weil sowohl Schweden als auch Norwegen zwei sehr naturverbundene Länder sind. Viele haben eigene Hütten, irgendwo im Nirgendwo, ohne Strom, ohne Elektrizität, ohne Kühlschrank. Und wenn man dann halt so lange Wanderungen macht und dahin wandert, dann brauchst du halt Dinge, die sich auf der Wanderung schon ungekühlt essen lassen, die sich vor Ort dann ungekühlt auch noch halten. Und aus der Tube ist das einfach perfekt, wenn das irgendwie so hochkonzentriert, also wie sagt man, hochpasteurisiert oder?
Konserviert einfach. einfach.
Ja.
Es ist halt ultra. Also,
früher hätte man gesagt, eingekocht.
Ja, ich weiß nicht, ob das pasteurisiert dann immer ist, aber es ist auf jeden Fall konserviert und unfassbar lange haltbar.
Wahrscheinlich kein einziges Vitamin mehr drin, aber es schmeckt.
Ja.
So, und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, mir sind sogar drei Sachen aufgefallen, dass viele Verpackungen in blau-gelb gehalten sind, so wie die schwedische Flagge. Und da erinnere ich mich, ich habe ja mit unserer Nachbarin Emily die Weihnachtsfolge gemacht und da hat sie ja auch schon gesagt, dass man in Schweden so einen ganz anderen Nationalstolz hat und dass man die schwedische Flagge an den Weihnachtsbaum hängt und in der Wohnung platziert. Und ähnlich habe ich das im Supermarkt erlebt, dass man so stolz auf das eigene Land ist, dass man alles in diesen Farben, in den Nationalfarben hält.
Stimmt, ja.
So, und die dritte Sache ist Wein. Kurz zur Info, in Schweden darf man Alkohol nur bis 3,5% im normalen Supermarkt verkaufen. Danach greift der Staat ein und es gibt wirklich so staatliche Alkoholläden, ne, haben wir zuletzt auf Island auch so erlebt.
Grundsätzlich, glaube ich, in Skandinavien weit verbreitet.
Norwegen, ja genau.
Norwegen und Finnland meine ich auch. Alles, was über 3, 4, 5% ist, hat einen speziellen Laden.
Genau, und das ist eben ein staatlich geführter Laden. In Schweden heißt der Systembolaget. Man spricht es mit Sicherheit anders aus. Und ich war ja mit einer Freundin dort, die schon länger in Schweden, in Stockholm gelebt hat. Und als wir dann da rein sind, bin ich sofort zu den Weinflaschen und sie dann, naja, also eigentlich ist es in Schweden gängig, dass man Wein aus dem Tetrapack kauft. Und dann sind wir wirklich nochmal.
Sie haben es auch erfunden, ne?
Das natürlich packen sie auch den Wein da rein. Dann sind wir wirklich so einen Gang weitergegangen und da war meterweise diese 3-Liter Tetrapack-Kanister mit den unterschiedlichsten Weinsorten. Und das haben wir dann eben auch gekauft. Und das ist ganz witzig, man kann da dann noch so ein Pinüppel rausmachen aus diesem Tetrapack. Das ist dann wie so ein kleiner Zapfhahn. Also es hat irgendwie was von Oktoberfest, wenn man da in der Küche steht und diesen Zapfhahn daraus fummelt. Und dann lässt man sich den Wein daraus plätschern.
Ich finde es aber gar nicht so verkehrt. Also es ist viel leichter zum Transportieren, es hält sich, das ist immer, da kommt keine Luft rein.
Genau, weil da nur was rauskommt, aber
und wenn das
rein.
Ein guter Wein ist... Ja. Man kann es super im Kühlschrank lagern.
Ganz ehrlich, und wenn du irgendwie Gäste hast, kannst du ja vorher noch in eine Weinflasche umfüllen.
Dann kannst du es sogar, wenn du willst. Oder in eine schöne Karaffe, dann sieht es sogar noch hübscher aus. Also ich finde, die Schweden machen ganz viel richtig.
Ja, das stimmt. Und 3 Liter ist ja auch dann irgendwie...
Eine gute Menge für so einen Abend, ne?
Genau, je nach Personenzahl.
Was ich aber jetzt dann doch leider, um ein bisschen die Kritik dann auch mal hier auch zu erwähnen, finde, was die Schweden nicht ganz so richtig gut machen.
Okay.
Ist zumindest ist mir aufgefallen, ist Senf.
Och, Gregor,
ja, ich
du
weiß,
und dein
es
Senf.
Tut mir leid. Ich weiß nochmal, Sinab.
Sinab,
auf jeden Fall irgendwie, wir wollten uns halt bei unserem Roadtrip.
Du wolltest dir.
Nee, wir wollten uns schön auf dem Grill einfach ganz entspannt und einfach ein paar Würstchen machen, ein bisschen Gemüse, was ganz Einfaches, was man halt so abends dann auf dem Grill macht. Und ich finde, dann gehört auch ein guter Senf dazu.
Ja,
gut, auch vielleicht die ein oder andere Soße, aber ein Senf muss es dann schon sein. Und das ging einfach gar nicht.
Du bist aber auch wirklich so ein Senf-Mensch.
Also das war aber
also wir haben auch hier im Kühlschrank immer 3 verschiedene Senfsorten.
Ja, jetzt, wir haben einen offen normalen und einen süßen oder irgendwie. Aber also das, nee, das war irgendwie süßlich, ganz komischer Geschmack. Ich weiß nicht, was da noch drin war. Das hatte einfach nichts mehr mit Senf zu tun.
Aber ich erinnere mich daran auch, als wir in Finnland waren, hast du dich schon über den Senf im Supermarkt beschwert?
Weil ich schon vermutet hatte, das wird kein gutes Ende nehmen.
Du bist mit dem falschen Mindset an die Sache
gegangen. Und es hat kein gutes Ende genommen.
Ja,
also wirklich einfach mal einen ordentlichen, scharfen Senf zu finden. Das mögen
du bist
die
jetzt
nicht.
Dann bald immer so der Deutsche, der in den Urlaub seinen eigenen Bautzener Löwensenf mitnimmt.
So, aber jetzt mal genug von Senf und von schwedischer kulinarischer Kritik. Denn eine Sache machen die Schweden ganz, ganz, ganz wunderbar.
Ja.
Und das nennt sich Fika. Und das haben wir ja auch erlebt oder auch kennengelernt. Das ist eine ganz klassische, für die, die es nicht wissen, Kaffeepause zum Nachmittag. Oder wann auch immer es irgendwie passt. Und eben nicht nur eine Kaffeepause, sondern ein fast schon soziales Happening. Ja. Und deswegen machen wir jetzt auch eine Fika.
Haben wir denn alles dafür?
Naja, ich glaube keinen Kaffee mehr.
Naja, ich habe hier noch so einen kleinen Schluck drin.
Aber das ist nicht so schlimm.
Okay. Lecker. Oh.
Ich habe nämlich hier einen Klassiker.
Oh, sieht das gut aus. Oh, und das riecht gut.
Ich habe nämlich hier einen Klassiker mitgebracht. Ich gebe dir das mal, der zu einer Fika dazugehört. Eine Fika ist nämlich nicht nur Kaffee. So hat es zwar ursprünglich mal begonnen, sondern ganz wichtig ist dabei das Gebäck. Und wenn du an Gebäck denkst, an welche Gewürze würdest du denn denken oder an welches Gebäck würdest du denken, wenn du in Schweden bist?
Ja,
genau, das
ist
die Zimtschnecke, aber es gibt noch ein anderes.
Ja.
Die Kardamom-Schnecke.
Grundsätzlich Kardamom, genau. Oder ja, eben auch die Kardamom-Schnecke. Wir haben jetzt hier einen Kardamom-Knopf.
Oh,
oder,
sieht das gut aus.
Aber eigentlich nennen sie sich in Schweden Kardamom-Brötchen.
Ah, okay.
Und diese beiden, schneid gerne schon mal ein bisschen was
du,
an.
Ich mache mal einmal noch mal ein probieren. Foto, das können wir auf Instagram hochladen,
ja, das
damit ihr mal
machen.
Seht, was wir hier Fantastisches haben.
Ursprünglich fing die Fika nämlich so im 19. Jahrhundert an, wirklich populär zu werden. Damals aber noch ganz grundsätzlich nur für den Kaffee. Es ist aber gar nicht so hundertprozentig klar, wer, wie, wann, wo damit angefangen hat. Außer, dass man davon ausgeht, Kaffee wurde einfach immer populärer. Und deswegen hat man dann irgendwann gesagt, Kaffee braucht ein eigenes Ritual, einen eigenen kleinen Raum, wo man ihn zu ihnen nimmt. Und hast du eine Idee, woher das Wort Fika stammt?
Nein, woher denn?
Wahrscheinlich vom schwedischen Wort für Kaffee.
Ach was.
Was? Wie heißt?
Kaffee.
Kaffee. Ah. Und wenn du das umdrehst, hast du Fika.
Nicht dein Ernst.
Das behaupten viele. Also ich glaube, auch das ist jetzt nicht hundertprozentig verifiziert. Genauso wenig, wie verifiziert ist, wie denn überhaupt Kardamom, was ja eigentlich ein arabisches Gewürz ist und total verbreitet
Stimmt.
ist, nach Schweden gekommen ist und dann so, so super populär wurde, dass es immer noch in eigentlich fast jeder Jahreszeit und in jedem Essen, ob süß oder herzhaft, immer noch zum Zuge kommt. Manche sagen, die Wikinger haben es mitgebracht und dann hat es sich da irgendwie verbreitet. Und dass man im auch 18., 19. Jahrhundert gesagt hat, Kardamom ist sehr gut, ein gutes Gewürz, auch mit aus medizinischer Sicht bei Kälte. Und klar,
als ich in Vietnam war, da war ich auf einer kleinen Farm und da haben wir Kardamom geerntet. Also das sind so
aber
rote
wahrscheinlich
Bällchen.
Habt ihr schwarzen Kardamom geerntet.
Im roten, der war rot.
Der wird dann geröstet und ist schwarz. Der ist sehr verbreitet in Vietnam
ja.
und Südostasien. Der in Skandinavien zum Einsatz kommt, ist grüner Kardamom.
Aha, okay.
Mensch, und,
du hast dich ja hier richtig informiert und vorbereitet.
Und tatsächlich, und das fand ich total interessant, er gehört zu den absolut teuersten Gewürzen der Welt.
Echt? Mhm. So wie Safran?
Safran ist auf Nummer 1.
Ja.
Dann kommt
Kardamom?
Nee.
Nein, was denn da?
Dann kommt etwas, ich wusste auch gar nicht, dass es so teuer ist, dann kommt Vanille.
Ach was.
Mhm. Und dann kommt Kardamom.
Spannend.
Es gibt noch so ein paar, also sagen wir mal zu den klassischen Gewürzen. Ja. Es gibt noch irgendwie so ein ganz krasses Chili-Beere oder was weiß ich, die sind auch sehr teuer. Aber so diese klassischen Gewürze, die man so auch aus der normalen Küche kennt, Safran, Vanille, Kardamom. Also
spannend.
Der grüne, ja.
Danke für die Infos. Was ich ja auch so interessant fand, als wir zusammen in Schweden waren, in Stockholm, wollten wir auch so eine klassische Zimtschnecke probieren. Und dann hat die Frau in der Bäckerei zu uns gesagt, das weiß ich noch ganz genau, nee, probiert mal lieber hier so einen Kardamom-Knoten, wie du gerade gesagt hast. Und dann haben wir den probiert und er war sehr, sehr lecker. Und dann haben wir an einem anderen Tag eine Zimtschnecke gegessen und festgestellt, dass auch in der Zimtschnecke Kardamom war.
Ja,
also für mich schmeckten die jetzt gar nicht unterschiedlich, bin ich ganz ehrlich. Aber so oder so sehr, sehr lecker.
Und was glaubst du, wie sehr kann man ein Gewürz oder ein Gebäck lieben in einem Land? Oder wie soll ich das ausdrücken? Was kann man machen, um auszudrücken, wie sehr man ein spezielles Gebäck in einem Land liebt?
Ich hab's gelesen, ich bin mir sehr, sehr sicher,
was ja, dann ist. Sag mal.
Es gibt den eigenen Feiertag und das
ganz
ist der
genau.
vierte irgendwas, ich weiß nicht mehr welcher.
Es ist der 15. Mai.
Ach so.
Und es ist der Kardemoma Bullenstag.
Oh.
Also nicht nur für das Gewürz, sondern ganz speziell für das Kardamombrötchen.
Das finde ich sehr wertschätzend.
Ja, also wer sich das mal wirklich geben will und da mal auf die Spuren der schwedischen Kardamom-Geschichte gehen will, der sollte am 15. Mai mal nach Schweden reisen.
Okay, dann haben wir ein Date.
Jetzt müssen wir aber mal hier anschneiden.
Sehr gerne.
Ja.
Ich bin auch sehr froh, dass das eher der letzte Teil des Podcasts ist, weil wir sonst die ganze Zeit uns irgendwelche Krumen aus den Zähnen pulen würden.
Oder die ganze Zeit essen würden.
Mhm. Mmh. Oh, der Bissen war besonders gut.
Vielleicht noch eine interessante Sache zur Fika.
Mhm.
Ich habe ja gesagt, das ist eher was Soziales, das macht man mit anderen. Das macht man zum Beispiel auch nicht alleine. Also man fragt irgendwie, man fragt jemanden, man trifft sich mit den Nachbarn. Und in ganz vielen Arbeitsverträgen in Schweden gibt es die sogenannte Fika-Klausel.
Ach was.
Die einem zugesteht, während der Arbeitszeit eine Fika machen zu können. Also
mit
ein paar Kollegen dann in die Kaffeeküche zu gehen, sich in Ruhe einen Kaffee zu machen, dazu irgendwie ein kleines Gebäck zu essen, weil auch die Arbeitgeber wissen, das steigert die Produktivität, da kommt man ein bisschen in den Austausch. Deswegen steht es ganz explizit im Arbeitsvertrag, dass es Fika-Pausen geben darf.
Toll. Ich glaube, das ist ein sehr gesundes Arbeitsumfeld, so klingt es.
Langsam, aber sicher.
Wandern wir aus.
Dass wir nach Schweden ziehen wollen.
Wir sprechen heute Abend nochmal.
Ja.
So, Du kannst dann noch so ein bisschen weiter knuspern. Ich würde einfach mal mit dem letzten Punkt dieser Podcast-Folge weitermachen. Wir haben ja eben schon gesagt, sehr viel Gutes kommt aus Schweden. Sehr viele gute Erfindungen und auch sehr viel gute Musik. Ich denke an Avicii, Sara Larsson und, woran denken wir alle noch?
Aber.
Da ist noch ein bisschen Zimtschnecke mit dabei.
Aber? Aber auch Roxanne, finde ich.
Oh ja, da hast du recht. Ich würde aber jetzt gerne einmal kurz bei ABBA weitermachen. Was haben ABBA und ich gemeinsam?
Vier Buchstaben im Namen.
Ja, auch.
Ihr seid blond.
Gregor, wir tragen gerne Schlaghosen.
Ach so.
So. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Ich habe
nämlich... Da muss ich kurz einwerfen, dass Kira seit 3 Tagen eine neue Schlaghose hat.
Das stimmt.
Das war jetzt wirklich nicht so einfach.
2 neue Schlaghosen.
Nicht so einfach jetzt zu verbinden.
Also, wir haben ja gerade schon festgestellt, sowohl ABBA als auch ich tragen gerne Schlaghosen. Ich erst seit 3 Tagen, aber gefühlt die ganze Zeit. Und zu den Kostümen habe ich einen schönen Funfact gefunden. Das gehört ja irgendwie so total zu ABBA dazu, ne? Diese außergewöhnlichen, extrovertierten Outfits. Und in ihrem Bildband, der 2014 erschienen ist, haben sie so ein bisschen das Geheimnis hinter ihren Outfits gelüftet. Und da ist rausgekommen, dass sie diese Kostüme ursprünglich aus einem ganz pragmatischen Grund so auffällig gestaltet haben, weil man Kleidung nur dann von der Steuer absetzen konnte, wenn sie nicht für den täglichen Gebrauch vorgesehen waren. Und deswegen haben die sich einfach das bunteste, schrillste auf der Welt angezogen, um rechtfertigen zu können, dass das reine Arbeitskleidung ist, die sie so auch im normalen Alltag nicht tragen würden. Interessant, ne?
Eigentlich. Und super smart.
Total, ja. Dann habe ich noch einen zweiten spannenden Fact zu ABBA. Als die noch relativ neu waren in Schweden, da gab es ein Unternehmen, das absolut dagegen war, dass dieser Name ABBA benutzt wird. Und zwar das Unternehmen ABBA, ein Fischkonservenunternehmen. Gibt es auch heute nach wie vor noch im schwedischen Supermarkt, habe ich auch gesehen. Das sind diese typischen flachen Fischdosen, die man dann so aufrollen kann. Und da ist dann irgendwie so
Hering
drin oder so. Genau, die haben sich damals relativ schwer quergestellt, fanden das überhaupt nicht gut, dass man ihnen jetzt auf einmal den Namen wegnehmen wollte. Irgendwie haben sie sich breitschlagen lassen und gesagt, alles klar, wir gehen da jetzt nicht rechtlich gegen vor. Und letztlich war es der beste Marketing-Boost, den sie hätten haben können. Weil ich war auch im schwedischen Supermarkt und dachte so, witzig, da steht ja ABBA auf der Fischdose und habe irgendwie schon so überlegt, ob ich dir vielleicht eine davon mitbringe. Habe ich dann dagegen entschieden. Aber ich glaube, dass das vielen so geht, dass man das auch gerne mal so als Mitbringsel mitbringt. Ist vielleicht auch was für euch, die gerade zuhören, aus dem schwedischen Supermarkt einfach mal eine ABBA-Fischdose mitbringen.
Wenn man das Glück haben kann, den Namen einer der erfolgreichsten Bands weltweit jemals zu haben. Ich glaube, das ist der absolute Glücksgriff. Das kann man natürlich vorher nicht wissen. Das kann auch total in die Hose gehen. Aber das ist ja für diese Firma ein Jackpot. Doch,
ja, voll.
Das war super.
Gregor, das war's.
Das war's.
Das war unsere...
Das war schon alles über Schweden.
Das war noch lange nicht alles
da
über Schweden.
Da muss aber noch ein dritter Teil kommen irgendwann.
Ja, aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal ein paar andere Themen. Schön, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, weil ich hätte dich jetzt zum Schluss auch nochmal gerne gefragt, was ist bei dir noch so offen? Was würdest du gerne nochmal machen, wenn es das nächste Mal nach Schweden geht?
Definitiv Sarek.
Ja,
und
man nennt man ja auch die letzte Wildnis Europas.
Stimmt, genau. Mhm. Und ich weiß noch nicht, ich bin noch etwas unentschlossen, ob man dann, das haben wir damals ein bisschen recherchiert und gefunden, wirklich so 3, 4, 5 Tagestrips macht, also wo man jetzt gar nicht irgendwie für 10, 12 Stunden wandert, sondern man hat alles dabei, man wandert, übernachtet irgendwo, wandert weiter, bis man dann irgendwann wieder beim Auto ankommt oder wo man eben unterkommt.
Also man muss zur Erklärung sagen, es gibt keine Wanderwege im Sarek-Nationalpark.
Genau, der Sarek hat keine Wanderwege.
Du läufst einfach drauf los, hast ein Zelt auf dem Rücken.
Ich glaube, es gibt so ungefähr so Routen, gibt ja mittlerweile auch so Wander-Apps, dass man zumindest weiß, wo es lang geht.
Dass man irgendwo wieder ankommt, ne?
Aber du hast nicht diese klassischen Wege, ja. Also du läufst einfach durch die Natur.
Ja.
Das möchte ich unbedingt noch sehen.
Ich habe noch was.
Aber ja, sag mal.
Was ich gerne machen würde. Und zwar, das ist etwas, was man vor allem im Sommer in Schweden machen kann. Es nennt sich Loppis. Und Loppis sind so kleine, privat organisierte Flohmärkte. Oh. Und du hast das dann häufig, wenn du übers Land fährst, was auch nicht so stark besiedelt ist, dann siehst du irgendwo am Straßenrand dieses Schild Loppis. Und dann ist das meistens irgendein Garagenverkauf oder teilweise auch draußen. Die Dorfgemeinschaft trifft sich dann an einem bestimmten Tag, stellt da ihre Sachen aus. Manchmal ist es auch nur eine Familie, die sagt, kommt bei uns ins Haus, wir haben hier ein paar Sachen zu verkaufen. Das würde ich total gerne machen.
Klingt gut.
Ja,
haben wir doch schon mal 2 Sachen.
Schön.
Ja.
Okay.
Jetzt bist du dran.
Ja, danke Gregor, dass du danke so spontan dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die großartigen Kardamombuller.
Kardamombuller-Bollens.
Mhm, die meinte ich. Sehr lecker, da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns zu essen. Und ja, danke an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich für uns. Wir freuen uns da sehr drüber. Die Zahlen wachsen gerade übrigens sehr, sehr schön. Ja, und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Welches Thema, weiß ich selber noch nicht so genau. Ich habe eine Vermutung, aber ich werde das jetzt nicht äußern, weil ich immer wieder Nachrichten bekomme, wenn ich Versprechungen gemacht habe und sie nicht eingehalten habe. Leicht verärgerte Nachrichten, und die möchte ich mir ersparen. Also lasst euch überraschen. Bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit.
Macht's gut.